Ja, wir wollen heute dieses Kapitel, was wir als erstes hier miteinander haben, nochmal uns vorlesen lassen. Ich bitte ganz dringend darum, dass die Nebengespräche definitiv unterbleiben, dass wenn irgendwas ist, das allen mitgeteilt wird, weil das sonst eine Unruhe ist, mit der man jetzt in diesem Raum nicht leben kann. Wir lesen uns mal das Kapitel 13 im ersten Königebuch vor. Danach gehen wir zu dem, was ihr in eurer Hausaufgabe gefunden habt. Kann jemand lesen? Dann bitte laut. Ja, das ist manches Mal eine Hilfe. Der letzte Satz sagt was über die heutige Situation des Gottesvolkes, der Kirchen. Nicht mehr Menschen, die berufen sind, sondern wer immer Lust hat, kann Priester werden. Nicht mehr Menschen, die nach der Ordnung Gottes eingesetzt werden, sondern nach menschlichen Ordnungen. Das ist die Sünde des Volkes Gottes auch heute. Was ist an Erkenntnissen und Fragen so zusammengekommen? Ich gehe einfach mal rum. Andreas Melanie, was habt ihr aus diesem Abschnitt?
Es kann gefährlich sein, nicht das zu tun, was Gott dir sagt, wenn wir vorgibt
ist. Nicht gefährlich. Also nicht, es kann gefährlich sein, es ist trotz gefährlich. Womit geht das einher? Mit welchem Wort aus dem Neuen Testament? Ja, das sagen aber Leute, die in der Auseinandersetzung sind, die sich dessen bewusst sind. Es gibt noch den das sagen Menschen, die sich ihrer Auseinandersetzung bewusst sind. Das ist nicht die eigentliche Warnung. Das ist ihren Verteidigung von Menschen, die auf dem Weg Gottes bleiben. Im Gegensatz zu dem Willen von Menschen. Aber es wird uns im 1. Petrus oder 2. Petrus wird gesagt, dass das Gericht anfängt am Hause Gottes, im 1. Petrusbrief. Und wenn das am grünen Holz geschieht, wie wird es dem dürren gehen? Das bedeutet, dass Gott als ein gerechter Gott immer den engsten Maßstab an die Männer Gottes legt. Das ist die besondere Verantwortung der Lehrer zum Beispiel. Also derer, die mit dem Wort Gottes umgehen. Das ist die besondere Verantwortung des Paulus gewesen, bevor er sich zu Jesus bekehrt. Als Mann des Wortes, als Schriftgelehrter und Pharisäer. Deswegen ist das Gericht Gottes über die Leute, die seine Boten sind oder die sich das anmaßen, sie zu sind, immer das Ernsthafteste. Und deshalb sind Menschen, die alt werden im Dienst, besonderer Ehre wert. Es gehört viel dazu, im Dienst alt zu werden. Das sage ich als einer, der noch nicht wirklich alt ist im Dienst. Das sind 20 Jahre. Es gibt fast in jeder Situation Gelegenheiten zum Scheitern. Und wenn man sieht, wie viele scheitern und wie viele im Dienst Schiffbruch leiden, nicht in ihrer Berufung, das ist noch was anderes. Man könnte sagen, ein Mann wie Botschmanni muss ja auch gescheitert sein, sonst hätte Gott nicht zugelassen, dass er 20 Jahre im Gefängnis verschwindet. Aber dort ist es eher so, dass das Zeugnis mit seinem Leibe besiegelt wird. Und in ähnliche Situation haben wir hier. Da wird das Zeugnis dieses Propheten mit dem eigenen Leib besiegelt. Man könnte sagen, Gott leistet sich eine ganz schöne Verschwendung. Und so wird es auch immer wieder wahrgenommen. Und es gibt sowas wie eine göttliche Verschwendung. Wieder ein ganz berühmtes Beispiel aus dem Neuen Testament, aus den Evangelien. Berühmteste Beispiel für Verschwendung. Ja, die kostbare Nadel wird einfach auf Jesus gegossen. Oh, sagen die Jünger, das wäre doch was gewesen für 300 Denare, das ist eine riesen Summe, also ein Denar war ein Tageslohn, sage ich mal, heutzutage wäre gut verdient 100 Euro, 30.000 mit einem Mal weg, hätte ja ein bisschen auch genügt, ja, um gut zu riechen. Und da wird stattdessen alle drüber geschüttet. Was für eine Verschwendung, hätte man doch den Armen geben können. Es gibt eine göttliche Ökonomie, die ist völlig anders als das, was wir für ökonomisch halten. Wir verschwenden alles Mögliche und sparen an den Sachen Gottes. Und bei Gott ist es umgedreht. Und ich sage das mal so, um der Eindrücklichkeit seines Wortes willen, kann es passieren, dass ihr Menschen verschwendet. Ich denke wieder, gerade dieses berühmte Beispiel, Rotschmini bezeugt das. Er war ja ein Hochbegabter, der zur Freude seiner Lehrer oder seiner Professoren mit einem, heute würde man sagen, Einzelzeugnis seinen Abschluss gemacht hat. Und danach ist er Jesus begegnet und hat alle seine Möglichkeiten einer Karriere damit verloren, dass er ein Zeuge Jesu geworden ist. Und Jahre später trifft er auf einer Reise einen seiner Professoren. Und der erkennt ihn als einer dieser gehassten und verachteten Wanderprediger, der dem Gott der Ausländer sich verschrieben hat, so aus chinesischer Sicht. Und er schaut ihn an und schüttelt den Kopf und sagt, welche Verschwendung. Und meinte damit, was für eine Vergeudung von Anlagen und Gaben, dass sich jemand, dem der Weg bis in die Regierung offen gestanden hätte, zum letzten und verachtetsten Mann dieser Region macht. Und es war für Wotschmanni eine tiefe Anfechtung, bis er in Gott seine Wurzel wiederfindet. Das ist so aus menschlicher Sicht, widerfährt dem Gottesvolk gerade denen, die Gott sendet, oft eine merkwürdige Vergeudung. Der erste Märtyrer, anderes Beispiel, Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, der beste der Diakone. Und Gott lässt es zu, dass er als Erster gesteinigt wird und umkommt. Und man fragt sich, wie kommt das? Petrus wird aus einem vierfach gesicherten Gefängnis herausgerettet und der andere wird einfach dort umgebracht. Und wir werden auf solche Fragen nicht immer eine befriedigende Antwort finden. Aber eines ist, wo jemand mit seinem Leben das Wort besiegelt, dann ist es eine besondere Kraft. Und wenn man so will, ist die Erfahrung des Stephanus für die Gemeinde Gottes bis auf den heutigen Tag eine wichtigere Erfahrung als die Erfahrung des Petrus. Wisst ihr warum? Weil an diesem Leben sich bis auf den heutigen Tag Blutzeugen orientieren, die im Aufblick auf Jesus zu ihm gehen, ohne Rücksicht auf ihr Leben. Man wünscht sich, wenn man solche Erfahrungen wie das Petrus gemacht hat. Aber es ist nicht jedermanns Erfahrung. Und dann sind die uns vorangegangen sind, von besonderer Bedeutung für uns. Und insofern ist das, was wir heute haben, dieser Mann Gottes von Juda, dessen Namen uns noch nicht mal überliefert ist, von besonderer Bedeutung für uns. Ich sage das mal so, das ist einer der Dreh- und Angelpunkte biblischen Prophetentums. Einer der wichtigsten Persönlichkeiten, an denen man lernen kann, was wirklich im Handeln, im Auftrag und in der Kraft Gottes bedeutet. Tragen wir mal weiter zusammen. Natürlich hat er zu Gott zurückgefunden. Er hat sich eigentlich nicht mal entfernt. Er hat sich nicht mal entfernt. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass unser sehr kurzfristiges, kausales Denken wiederum im geistlichen Bereich eben oft nicht greift. Wir gehen an diese Geschichte moralisch heran und sagen, wie kann ein Mann Gottes lügen? Das ist Wirklich, das ist logischerweise die erste Frage, die man hat. Aber das ist nicht von Interesse für Gott. Ich sage das mal so rum. Nicht unsere kleinen Verfehlungen sind das Entscheidende für die Sache Gottes. Aber sie sind unter Umständen das Entscheidende für die Menschen neben uns. Ein ganz wichtiger Punkt. Unsere kleinen Sünden, ich nenne das einfach mal so, denn ich sage mal, die Lüge ist im Vergleich zu dem Götzenopfer, was dort ja eingeführt wird, was Jerobeam in der Situation macht, ist ein Tabubruch ersten Ranges, der bis auf den heutigen Tag nachwirkt. Ich habe das vorhin gesagt. Bis in die heutige Kirchengeschichte hinein wirkt dieser Abfall Jerobeam. Es ist dort eine geistliche Auseinandersetzung gewesen, die sucht ihresgleichen. Das ist mehr als was wir als geschichtliche Brüche zum Beispiel mit der Reformation kennen. Die Reformation hatte ja wirklich, wenn man so will, weltgeschichtliche Bedeutung. Aber das, was Jerobeam macht, ist aus religionsgeschichtlicher oder kirchengeschichtlicher Sicht noch viel bedeutender. Nur andersrum. Nicht zum Guten, sondern zum Bösen. Dort wird ein Modell an Götzenopfer, und zwar im Volke Gottes, das muss man immer sich wieder bewusst machen, es war und es blieb das Volk Gottes. Es wird ein Götzenopferdienst im Volk Gottes angezündet, der auf den sich noch Jahrhunderte später bezogen wird durch den Geist Gottes. Wenn nämlich jemand in besonderer Weise auf verkehrten Weg war, heißt es, er wandelte in den Sünden Jerobeams. Und im Vergleich zu dieser geistlichen Katastrophe, die sich dort für das ganze Gottesvolk anbahnt, ist diese kleine Lüge des Propheten, ich sage mal wirklich, das sind Peanuts, geistlich gesehen. Und deswegen ändert es nichts an der Berufung dieses alten Mannes. Praktisch unmittelbar nach seiner Lüge redet Gott zu ihm. Und Gott redet wirklich zu ihm. Der bildet sich das nicht ein. Ich möchte das für uns einfach mal richtig gedreht haben. Denn tausende Gläubige leiden unter der Wahnvorstellung, dass ihre Verfehlungen möglicherweise für alle Zeit ihnen den Weg zu Gott versperren. Das ist nicht so. Es heißt ausdrücklich, dass selbst wenn wir untreu sind, Gott treu bleibt. Und dass seine Gnadengaben und Berufungen unbereubar sind. Wirklich. Wer einmal hineingetreten ist in diesen Bereich der Gotteskraft, der ist dort. Und selbst wenn man abfällt, bleibt diese Salbung auf dem Menschen. Typisches Beispiel. Er bleibt der Gesalbte Gottes, den David nicht wagt anzurühren oder seine Hand gegen ihn auszustrecken. Obwohl er ein regelrecht besessener Mann ist, er bleibt unter dieser Berufung. Aber diese Verfehlungen haben natürlich Auswirkungen auf das eigene und auf das Leben von anderen. Und das ist das Entscheidende, also das für uns selber unterscheiden zu können, ist ein wichtiger Punkt, um sich in den Ordnungen des Reiches Gottes zurechtzufinden. Das heißt, ist Gott etwa ein Mensch, dass er lüge? Das heißt, meint ihr, dass ihr mit euren Fehlerhaftigkeiten irgendwas am Charakter Gottes ändern könnt? Meinen wir wirklich, dass wir solche Bedeutung haben, dass unser Versagen Gottes Treue aufhebt? Meinen wir wirklich, dass wenn wir gesündigt haben, Gott dann beleidigt ist und sagt, nee, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben? Das ist eine ganz große Gnade für uns, dass wir an dieser Stelle wirklich immer neuen Zugang haben. Es gilt nicht für Menschen, die sich endgültig abgewendet haben, aber deren Gewissen ist dann auch verhärtet. Die interessiert das nicht. Und das ist nicht berührbar, das betrifft keinen von uns, sage ich ganz klar. Das will der Teufel zwar immer wieder Gläubigen einreden, gerade schwachen Gläubigen. Das ist eine seiner berüchtigsten Methoden, um Menschen zu quälen, um sie möglichst wirklich von Gott wegzutreiben. Aber es ist nicht wahr, es widerspricht dem Wort Gottes. Und in dieser Geschichte haben wir exemplarisch das, dass ein Mann Gottes den anderen Mann Gottes belügt. Und ich sag's mal so, als Belohnung sofort ein Wort Gottes erhält. Das mag uns verstören und das muss auch unseren menschlichen Blick auf Gott verändern. Aber ich sag's nochmal, natürlich haben diese Art von Sünden Auswirkungen auf unser Leben und auf das Leben von anderen. Und das bringt unsere besondere Verantwortung. Nee, nicht dadurch, dass er gelogen hat, musste der andere sterben, sondern dadurch, dass der andere dieser Lüge mehr glaubt als dem Wort Gottes. Deswegen muss der andere sterben. Und an der Stelle kriegen wir gleich die zweite Korrektur hin. Das meine ich mit Kausalketten. Wir haben ja immer diese zwanghaften Gedanken, wenn ich was falsch mache, dann passiert. Und in Wirklichkeit ist das weiter nichts als Überheblichkeit. Es ist eine Art von Stolz, dass wir auch unseren Fehlern solche weltgeschichtliche Bedeutung beimessen, statt sie einfach vor Gott hinzulegen und es liegen zu lassen und sagen, Herr, ich habe gesündigt und jetzt beschäftige ich mich damit nicht mehr, sondern ich gehe in deinem Wegen weiter. Und dafür kann uns dieser alte Prophet ein riesengewaltiges Beispiel geben. Man mag das nicht gerne, weil man sich nicht mit seiner Lügerei identifizieren mag. Und trotzdem ist dieser alte Prophet an der Stelle ein größeres Beispiel als der Mann Gottes. Weil er über den hinaus das Wort Gottes festhält. Und trotzdem gibt es wichtige Dinge zu beachten. Weiter, ja. Ich sag mal, eigentlich haben wir heute das richtig verlassen, diese Person, und sind hier sehr weit in der Art und Weise prophetischen Wahrnehmung, prophetischen Dienstes. Und vielleicht kann man sich ein paar Stichpunkte auch schon unter diesem Blickwinkel machen. Beispiel, was es mit der prophetischen Wahrnehmung zu tun hat. Die eine Frage hat Horst eben schon gestellt. Ist das Wort Gottes, wenn es den eben ist, unumstößlich? Ja. Es sei denn, Gott bestätigt es diesem, zu dem er geredet hat, selbst anders. Klassisches Beispiel. Wem ist ein Wort Gottes von Gott selber anders bestätigt worden? Ein Prophet. Der dann auch noch ärgerlich sogar war. Ja, natürlich. Dass Gott diese Stadt vernichten will. Naja, und er verlässt sich drauf. Aber eben auch nicht richtig. Er ahnt ja, er kennt Gott. Und er kennt die Liebe Gottes zu denen, die umkehren. Und sagt sich, wenn ich das erst anfange zu predigen, dann ändert Gott sowieso seine Meinung. So rum, also Jona ist eigentlich ein Beispiel für jemand, der Gott gut kennt. Der mit dem Charakter Gottes vertraut ist. Und der einfach nur faul ist, sich dieser unbequemen Art, nämlich des Gerichtswortes, zu bedienen. Das ist unbequem, menschlich gesehen, keine Frage. Viele kennen das. Den ersten prophetischen Auftrag, den ich gekriegt habe, war von Gott. Unbequem. Durch die ganze DDR zu fahren, ans andere Ende, ganz nach Süddeutschland. Und einem Mann zu sagen, was Gott mir gesagt hat. Deswegen reißt man sich wahrscheinlich nicht um einen prophetischen Dienst. Weil wenn man wirklich in so eine Berufung hineintritt, man ahnt, was das an menschlichen und zwischenmenschlichen Stress bringt.
Aber Prophet sein, brauchen wir keinen Sinn. Wir wollten alle Prophet sein.
Das war mal so das ging ja mal durch den christlichen Events, da hat man darüber nicht gelehrt, sondern hat selektiv ein paar Dinge rausgegriffen und hat dann die Leute gemeint zu pushen oder pushen zu können.
Wahrscheinlich weggelassen, dass die meisten nicht eine natürliche Todesursache sind.
Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel, wirklich. Eigentlich ist das gar nicht zu machen. Was diese Art der Intervention durch den alten Propheten betrifft, ist es auch noch eine wichtige Sache. Die ist auch wirklich im Neuen Testament, nämlich vor der wir gewarnt werden im Neuen Testament. Dieser Vers, auf den sich Horst bezogen hat, ist da sagte er zu ihm, auch ich bin ein Prophet wie du, und ein Engel hat zu mir geredet durch das Wort des Herrn und gesagt, bring ihn mit dir in dein Haus zurück, dass er Brot esse und Wasser trinke. Das ist nicht legitim. Weil wenn Gott geredet hat, brauche ich nicht mehr mit ihm zu diskutieren. Und ich sage das mal gerade, weil ein Teil meiner Kinder dabei sind, das ist unbedingt wichtig. Und ich glaube, das lernt man nur in der Familie, dass das Wort gilt. Wer das nie gelernt hat, für den ist eine prophetische Laufbahn wirklich extrem gefährlich. Biliam ist ein ganz klassisches Beispiel. Gott hat geredet und er nörgelt und meint, jetzt hat Gott trotzdem zugelassen und doch hat Gott seine Weisung nie verändert. Er stellt ihm den Engel in den Weg, den Engel des Todes, um ihn umzubringen. Deswegen ist diese Frage absolut berechtigt. Ist das legitim, Gott an der Stelle zu hinterfragen? Und ich sage bewusst nein. Es gibt Dinge, es gibt ein Reden Gottes, das ist unumstößlich. Da ändert unser Genürge höchstens um den Preis unseres Lebens was. Also ich sage im schlimmsten Fall um den Preis unseres Lebens. Auf alle Fälle um den Preis unserer Gefährdung. Auch das ist Jona. Ja, genau das. Das wird die Regel sein, dass wenn Gott geredet hat, und ich weiß, dass es so ist, denn dieser Prophet wusste, dass es so ist. Ein anderes Beispiel, Gideon wusste nicht, ob, er war sich wirklich unsicher von seiner Familiengeschichte her, wie Gott geredet hat. Und deswegen legt er das Vlies aus und sowas. Das ist ein ganz anderes Persönlichkeitsprofil. Aber dieser Mann ist ein Mann in der Autorität. Dieser Mann Gottes, ja. Er kommt, zeugt, gibt ein Wunderzeichen, kündigt das vorneweg noch an. An der Stelle steht er Elia nichts nach. Ja, der sagt, versammelt euch und diese große Auseinandersetzung zwischen Gott und dem Baal auf dem Berg. Das weiß Elia im Voraus. Und hier weiß dieser Prophet im Voraus, was passieren wird. Gott hat ihm gesagt und er ist unter dieser Salbung und ist in Autorität. Und erlebt diese Wunderzeichen und hat schon diese erste Verführung durch den König und sagt, ja, ich möchte dich ehren. Ich komme nachher nochmal darauf zurück, was das für eine Bedeutung hat. Wir haben das jetzt gestern nämlich gestreift. Es ist sonst legitim, dass man den Propheten Gottes verwirkt. Aber in diesem Fall nicht. Warum nicht? Na, warum hat es Gott verboten? Das ist nicht eine willkürliche Geschichte. Genau, weil der König trotz dieses Wunderzeichens innerlich sich schon festgelegt hatte, sich nicht zu ändern. Das sind nämlich die letzten Verse, die sagt. Trotz dieser Dinge kehrte Jerobeam von seinem bösen Wege nicht um und fuhr fort mit diesem Götzendienst. Gott weiß das. Als Prophet kann man solche Überblicke immer erst im Nachhinein erkennen. Das sage ich euch wirklich. Da geht man wie wir heute früh gefahren sind, ja, in einer langen Kurve. Man fährt mit der möglichen Geschwindigkeit und kann nur vertrauen, dass dort nicht irgendwo eine Kuh steht oder sonst irgendein Hindernis. Und das ist oft so in einer prophetischen Berufung. Man ist unterwegs mit Gott und kennt nur den nächsten Schritt. Aber Gott hat einen Überblick und im Nachhinein versteht man es auch. Und an der Stelle ist unser Vertrauen gefragt. Da sind wir nicht in der Lage, dass wir das eigenständig interpretieren können. Und deswegen ist Gehorsam dem Wesen nach nicht das Brechen unseres Willens, sondern Gehorsam ist dem Wesen nach Vertrauen. Und ungehorsame Menschen sind zuerst Menschen, denen das Vertrauen, sprich der Glaube, fehlt. Und deswegen ist das so verheerend, wenn es heißt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Auch da neigen wir dazu, Ungehorsam moralisch zu bewerten und sagen, boah, was für ein ungezogener Mensch. Aber wenn wir dahinter gucken, werden wir immer einen ungläubigen Menschen finden. Ungehorsame Menschen sind ungläubige Menschen. Und deswegen ist Ungehorsam heilbar. Indem wir unser Vertrauen auf Gott werfen, indem wir uns entscheiden, ihn ernster zu nehmen als unsere eigenen Gefühle und auch ernster als das, was andere, selbst als andere Gläubige uns einzureden versuchen. Für mich ist die Antwort noch nicht befriedigend, woran dieser Prophet erkennen könnte, dass er dort gefegt wird, also dass er dort einem Betrug auf den Leim zu gehen droht. Entscheidend ist, er von Gott selbst. Er von Gott selbst. Und dieser Mann beruft sich auf ein Engel. Das, ich sag mal, da könnte man vom Verstand her merken, dass das nicht das Gleiche ist. Bitte? Ich weiß, was das ist. Da ist was Wahres, was Wahres dran. Das ist ein großer Hunger. Ich weiß, wie das ist, wie man nach solchen Auftrag erschöpft ist. Unglaublich. Also wie eine solche geistliche Auseinandersetzung. Und ich sage, dieser Prophet stand in diesem weltgeschichtlichen Kampf, wirklich, ich nenne das so, heilsgeschichtlichen Kampf, an dem nach ihm, ich sag mal, Millionen Menschen gescheitert sind, bis auf den heutigen Tag, nämlich in eigenwilligen Götzendienst einzuführen, unter dem Mantel des Glaubens. Die holen dort das hoch, was eigentlich mit dem goldenen Kalb mal zerstört worden war. Wirklich, der lässt zwei goldene Kälber richten. Es ist das, was ich immer schon gesagt habe, was in der Wüste passiert ist, ist ja der Gott Israels, ist ja der Versuch, sich den unsichtbaren, lebendigen Gott verfügbar zu machen. Sie sagen, Israel, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Sie sagen nicht, Israel, jetzt beten wir mal ein Kalb an. Sondern, das heißt, sie verwandeln die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes in das Bild eines vergänglichen Tieres. Es ist Jahwe, den sie anbeten. Nur nicht mehr Jahwe, der Gott, sondern Jahwe, der Göttin. Das ist die große Verführung der Christenheit. Dass wir noch von Jesus reden, dass wir noch den Dreieinigen benennen, aber wir machen uns ihn verfügbar. Er wird zum Götzen. Und das ist die Schuld der Kirche. Und das geht zurück damals auf Aaron und das wird hier aktiviert von Jerobeam. Das ist das Elend, an der in Deutschland die Kirchen kaputt gehen. Evangelische wie katholische. Sie machen sich Gott verfügbar. Nicht er richtet unser Herz, sondern wir richten ihn so ein, wie wir es gerade so erfragen können. Und diese Verschiebung in dieser zeitgeschichtlichen Wende steht dieser Mann Gottes dagegen und zeugt gegen diesen Kult. Er sagt nicht Jerobeam, Jerobeam. Du sündest, sondern Altar, Altar. Es ist der Gegenstand der Verehrung, gegen den er zeugt. Das ist geistlicher Kampf. Also auch das war ja so, nicht nur Prophetentum, sondern geistlicher Kampf war ja mal so Mode. Erscheinung vor 10, 15 Jahren in der Christenheit. Naja, es hat sich ganz schön verlaufen. Aber das ist geistlicher Kampf. wer auch nur ansatzweise mal in solcher Auseinandersetzung gestanden hat. In der Kindheit fängt man eigentlich an, in diese Auseinandersetzung gepresst zu werden. Ganz stark in der Schule. Unsere Kinder stehen im geistlichen Kampf. Sie brauchen alleine dafür unser Gebet. Sie repräsentieren Jesus Christus in einer gotthassenden Welt. Und ich kann heute als ein erwachsener Mann im Rückblick vieles verstehen an unwahrscheinlichen Leid, was ich als Kind hatte. An wirklich körperlich-seelischen Druck, unter dem ich fast zerbrochen bin. Ich kann heute sagen, dort bin ich geschult worden für den geistlichen Kampf. Hineingestellt in diese Auseinandersetzung. An unserer Schule hat sich an meiner Person viel entschieden. Meine Klassenlehrerin hat 4 Jahre lang keine Beförderung gekriegt. Weil ich als Person dagegen stand, dass sie die Quote an gesellschaftlicher Aktivität erreicht, die man von ihnen gefordert hat. Mein Marxismus-Leninismus-Lehrer ist an mir verzweifelt und hat dort fast einen Herzinfarkt gekriegt. Wirklich. Sie waren ja indoktriniert und gelehrt, wie man mit verführten Menschen umgeht. Aus ihrer Sicht gehörte ich zu den Verführten, zu den Unaufgeklärten. Und dann aber zu stehen, solche Sachen. Stehen Sie mal auf. Ja, ich will heute schon wieder. Guckt mal, das ist einer von denen, die an Gott glauben. Dann ziehen gleich die anderen, die konfirmiert worden sind, schnell den Kopf ein. Das ist einer, der zu den Ewiggestrigen gehört. Jetzt könnt ihr mal kräftig lachen. Na gut, wenn man dann schon so alt geworden ist, dann kann man das schon fast als eine Ehre empfinden. Aber wenn das klein anfängt, wenn du wirklich ungerecht immer nur gedümpelt wirst, dann macht das was mit einem, das erschöpft einen. Und von daher kann ich diesen Mann Gottes verstehen, dass er nach solchem Dienst erschöpft ist. Und er ist noch nicht in Sicherheit. Gott hatte zu ihm geredet, ihn wirklich. Gott hat das Wort Gottes war präzise, bis hin zu der Sicherheit und kehre nicht auf demselben Wege zurück. Ist er auch nicht. Aber das Wort Gottes endete mit dem zurück. Und er ist nicht zurückgegangen, sondern hat sich unterwegs hingesetzt. Wäre noch diese halbe Tagesreise weitergezogen bis nach Juda, war er in Sicherheit. Wisst ihr, was das heißt? Unser Auftrag ist erst zu Ende, wenn er zu Ende ist. Und nicht, wenn er zur Hälfte oder 3/4 oder 99% zu Ende ist. Sondern erst, wenn er zu Ende ist. Auch das habe ich drastisch gelernt. Einer meiner geistlichen Väter hat gesagt, als ich in meinem jugendlichen Mut und Übermut ein Urteil über jemanden gefällt hatte, hat gesagt, Frank, sei vorsichtig, wir sind alle noch nicht zu Hause. Und ich musste da an das Mensch ärgerlich nicht viel denken. Ja, man kann einem vorm Haus noch rausgeschmissen werden. Man ist so gut vorangekommen, hat ein paar Sechsen und steht davor und es fehlt noch ein Schritt und du kriegst es nicht. Und dann kommt der Nächste, der ganz schlecht stand und haut dich raus. Das meint es, wir sind alle noch nicht zu Hause. Erst wenn wir wieder dort sind, wo wir hin müssen, ist ein Auftrag erledigt. Das neutestamentliche Wort, woran dieser Mann erkennen kann, na gut, der hatte das damals noch nicht, aber woran wir erkennen können, was für diesen Mann einfach eine Überforderung war, steht wo? Wir müssen es wissen. Im Neuen. Das neutestamentliche Wort, was uns hilft, nicht denselben Fehler wie dieser Mann Gottes zu machen, steht wieder im Galaterbrief. Sonst fehlt mir meine Bibel, in der ich mich besser auskenne als ihn, als vom Wort her. Galater 1, jetzt habe ich Galater 1, Abvers 6. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich euch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Und da weißt du auch, warum über viele Bereiche der Christenheit ein Fluch Gottes liegt. Das ist ein Fluch aus dem Geist Gottes. Wer etwas anderes verkündigt, als außer dem Evangelium, was von Anfang an verkündigt worden ist, ist verflucht. Und heute wird in den theologischen Hochschulen ein völlig anderes Evangelium gelehrt. Und das ist der Fluch, der auf den Gemeinden liegt. Warum Menschen nicht durchbrechen können? Weil sie verführt werden zu einem anderen Evangelium. Das ist nicht zuerst eine Frage des Evangeliums, sondern dort, wo Jesus aus dem Mittelpunkt gerückt wird, dort, wo aus Offenbarungen von Menschen, Engeln, besonderen Brüdern gesetzt wird, da, wo man die Menschenweisheit mit reinbringt in das Evangelium, da, wo eben nicht das Wort Gottes im Mittelpunkt.
Da, wo Menschen vom Oberbuch kommen,
ja.
Und ihn fragen, ist denn der Mann nur der Richtige für mich
zum
oder
Beispiel.
Nicht? Und dann hören sie auf das Wort.
Ja, das zum Beispiel.
Das ist das Beispiel Mormon, ne?
Ja, ganz, ganz klar, eine Menge von Sekten haben genau diesen Charakter, dass sie durch Offenbarung von Engeln sind. Das ist bei den Mormonen, das ist teilweise bei den Adventisten so. Ellen White. Sie wurden bis vor wenigen Jahren ganz grundsätzlich in die Sektenecke gerechnet. Man kann es sagen, und zwar deswegen, weil das Evangelium an der Stelle zumindest aus der Mitte gerückt ist, dass die Speisegebote und dass die Ordnungen des Alten Bundes über Jesus Christus gestellt werden. Dass das Halten des Sabbats eine heilsgeschichtliche Bedeutung kriegt. Dort ist es eindeutig sektierisch. Und diese Dinge gehen zurück auf die Offenbarungen von dieser Ellen White, die als Prophetin und Gründerin des Adventismus gilt.
Jesus hat ja auch am Sabbat geheilt.
Ja.
So. Und viele sagen ja, aber auch Jesus hat seinen Sabbat eingehalten. Also haben wir auch sozusagen den Gehorsam zu sein,
ja,
auch den Sabbat einzuhalten.
Und es ist eindeutig, also es ist Wesen des Neuen Bundes, dass nicht mehr der letzte Tag, sondern der erste Tag der Woche der Tag Gottes ist. Es ist wirklich, das unterscheidet den Alten vom Neuen Bund. Dass der Alte Bund sagt, wer die richtigen Werke getan hat, kann ruhen. Und der Neue Bund sagt, es ist alles getan und von der Ruhe Gottes gehen wir aus. Also es hat eine ungeheure geistliche Bedeutung. Der Alte Bund sagt, wenn du diese Dinge getan hast, wirst du leben. Und der Neue Bund sagt, weil Jesus Christus alles getan hat, leben wir in ihm. Und nein, weil die Frage der Rettung gar nicht mit dem Streben zu tun hat. Das ist eine humanistische Erfindung. Wer immer streben sich bemüht, der wird, wie heißt das? Wer immer streben sich bemüht, ist aus wird.
Also,
ja, und
sie war nicht
so allgemein bekannt. Und wer sich auf ihn verlassen hat, wie Abraham, wie David, das waren die Männer nach dem Herzen Gottes.
Die sind dann auch in den Himmel gekommen.
Natürlich.
So. Deswegen, weil nicht
immer. Ja, 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 ja. Ja. Ja, und wisst ihr, was das heißt? Es war schon stellvertretendes Opfer, es war reales Opfer. Das Blut von Stieren und Böcken vermochte zu reinigen, aber immer nur für die Situation. Das heißt, jeder Fehler hat jede Fehlhandlung hat ein Opfer gebraucht. Aber Jesus Christus hat uns ein für alle Mal vom Fluch des Gesetzes gelöst. Ja, nicht bloß nur, ja, wir brauchten alle Tiere der Welt. Und endgültig. Endgültig. Genau. Und das ist das. Genau. Bis zum nächsten Versöhnungstag, dann könnt ihr wieder mal mit einem guten Gewissen zu Gott gehen. Ich weiß, dass heute manche Christen noch so sind. Nee, es ist insofern nicht schwierig, wenn wir bedenken, was uns gesagt ist, dass das Gesetz gesetzmäßig angewandt, nicht die Reinigung von den Sünden, sondern das Überführen von Sünde bewirkt. Das Gesetz bewirkt nur Erkenntnis der Sünde, nicht Überwindung der Sünde. Genau, dadurch, erst durch das Gesetz wird mir bewusst, wie tot ich bin im Blick auf den Willen Gottes. Wie endgültig tot. Und da das Gesetz wirklich immer schneidet, ist, solange ich unter dem Gesetz bin, bin ich im Tod. Also bin ich in einem Dienst des Todes. Weil jedes Vergehen notwendigerweise den Tod nach sich zieht. Deswegen bin ich im Bewusstsein des Todes und lebe das auch irgendwo. Also ich lebe dann Tod auf Rasen. Und ich schaffe das nie. Und inzwischen ist das Gesetz auch ein beliebtes Instrument des Teufels. Es ist ein beliebtes Instrument des Teufels. Zu sagen, du hast nicht, du kannst nicht, dann darfst du auch nicht. Deswegen ist die Gnade, das was uns rettet, mit einem angenehmen Nebeneffekt. Erst die Gnade lässt die Liebe zu Gott wachsen. Das kann jeder bei sich wirklich erkennen. Ein Mensch unter dem Gesetz kann nicht lieben. Das ist so anstrengend. Ich habe gar keine Zeit dafür. Geschweige denn die Kraft zu lieben. Es geht nicht. Aber wem viel vergeben ist, der liebt viel.
Und ich habe auch gemerkt, dass Menschen, die unter dem Gesetz sind, die oft weniger dankbar sind.
Sie können auch nicht, wofür denn?
Ja, weil sie sich so erdrückt fühlen von den Dingen, die sie meinen, richtig machen zu müssen. Ja.
Oder wenn es ihnen gelingt, zu glauben, dass sie es richtig machen, dann werden sie stolz.
Ja. Das ist dann so wie der da gesagt hat, ich bin glücklich, so wie das.
Genau, genau so.
Ja, genau.
Und das ist eine Freude, Gott zu kennen, also in seiner Souveränität. Nee, das ist das. Ich habe irgendwann die Erkenntnis, also irgendwann kriege ich die Offenbarung dieses Wechsels, aber dann ist es eine Frage, in der Gnade zu leben. Das ist wachstümlich. Also immer mehr.
Ja.
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 Genau. Ja. So, genau so.
Ja. Also, so wie ich auch, ich habe da auch so einige Dinge, wo ich immer wieder merke, ich komme da nicht voran. Und ich will das aber. Und dass ich dann einfach gelassen werde.
Ja, es ist. Genau. Ja, genau das. Eben, weil das Heilmittel immer die Gnade ist. Weißt, wir können nicht denken, ja, ich nehme mal die Gnade in Anspruch, aber an ein paar Punkten muss ich mich ans Gesetz halten. Das geht schrecklich in die Hose. Das ist nämlich zum Beispiel der Schalksknecht. Der kriegt einen Riesenberg erlassen. Und an einer Stelle sagt er, Und nun verstehe ich aber darauf, der sogenannte Schalksknecht, dem also so viel erlassen worden ist, geht raus und sagt, du schuldest mir noch was. Also ich sage euch mal was, der wollte das nicht für sich. Der wollte die 100 Euro nicht, nachdem ihm die 60 Millionen erlassen sind, wollte er die 100 Euro nicht für sich. Der wollte wenigstens ein bisschen gut machen. Dem ist hinterher eingefallen, siehst du, wenn der seine Schulden bezahlt hätte, wäre ich nicht so tief in das Ding reingerattelt. Nun kriegt mein Herr wenigstens die 100 Euro. Dann kann ich sagen, ich habe mich deiner Gnade wirklich erwiesen. Und genau das Gegenteil passiert. Versteht ihr, Gott will, dass wir an seinem Wesen teilhaben. Und das geht nur, dass es uns durchdringt. Ich kann nicht gnädig sein, wenn ich nicht Gnade erfahren habe, und zwar Gnade um Gnade. Das ist so eine der wichtigsten Verse, die mir in den Anfangsjahren meines Christseins zu erneuen Verhalten verholfen haben. Johannes 1. Und aus seiner Fülle empfangen wir Gnade um Gnade. Von Zwängen aufhören zu können, sage ich euch mal, wie ich das erlebt habe, ist, aufzuhören, dagegen anzukämpfen. Ernst zu nehmen, dass der da ist. Und immer dann, also den wirklich anzusehen, diesen Zwangsgedanken oder die Zwangshandlung, und damit sofort zu Jesus zu gehen. So bin ich zwanghafte Handlungen losgeworden. Ich sage mal, ein klassisches Beispiel, bei dem sich viele Gläubige ohne Ende quälen über Jahre, Selbstbefriedigung. Da wird wie das Gewissen weggeschaltet, also das kann ich so aus eigener Erfahrung sagen, wie das funktioniert. Dieser Drang kommt, dann wird schnell das Gewissen weggeschaltet, weil man es gar nicht erträgt, weil man das sonst umbringt. Und dann lässt man das so über sich wegrollen und dann kommt die Verdammnis und in die kniet man sich so ordentlich rein, weil man irgendwo hofft, dass es dadurch ja, also dass das Leiden so schlimm ist, dass einen das vom nächsten Mal bewahrt. Und das macht es nicht. Es wird nur immer schlimmer, kann man dran verrückt werden und solche Sachen. Und dahinter steht die Furcht vor Gott. Nicht die Gottesfurcht, sondern die Furcht vor Gott. Und der Weg der Freiheit beginnt dort, dass ich dazu stehe und sage, Herr, jawohl, ich bin ein Sünder und ich bin gebunden. Ich halte das aus und halte das vorhin hin. Und ich will frei. Und das heißt am Anfang, ich will aber nicht ganz so richtig frei. Hilf mir, dass ich wirklich frei werden will. Und dann verändert sich das, dass ich das auch will. Gott verändert das Wollen. Wirklich, Gott verändert das Wollen. Und dann verändert er das Vollbringen. Dass ich dann, statt wie ein Kaninchen darauf zu starren, zu sagen, Herr, ich preise dich. Es ist nicht mehr wie früher jeden Tag, wer weiß was, wie oft. Sondern ich kriege jetzt dazwischen einen Abstand rein. Hilf mir, dass ich das ganz sein lassen kann. Und immer, wenn der Drang kommt, es ihm hinhalten. Ja, jetzt habe ich schon wieder meinen Drang. Wenn du mir nicht hilfst, ich komme da nicht drüber weg. Und dann dieser Unterschied, also diese Differenzierung auch wahrzunehmen. Nicht den Kopf runter und den Kopf zu beugen wie ein Schilf, sagt ja Jesaja. Das ist kein dem Herrn wohlgefälliger Tag. Sondern die Situation ihm hinlegen. Und dann so weiterzugehen, Herr, ich habe versagt und ich verlasse mich trotzdem auf deine Gnade. Und mit einmal lässt der Druck nach, dieser Zwang lässt dann nach, wenn ich an den Punkt bin, wo ich sage, ich habe versagt, aber ich verlasse mich auf deine Gnade. Also das ist der Weg der Befreiung, ganz praktisch. Verlasst euch völlig auf die Gnade, die euch gegeben worden ist in Jesus Christus. Das ist das Geheimnis. Das hört sich so einfach an und es ist so einfach. Also, bleiben wir nochmal bei dieser Geschichte. Wenn Gott zu jemandem geredet hat und dann hat ein anderer ein Zeugnis eines untergeordneten Organs, in dem Fall eines Engels, dann ist das alleine ein Grund zu wissen, dass da passt was nicht. Gott lässt sich nicht durch seine Diener korrigieren. Ganz hundertprozentig nicht. Ja, Marion, was hast du gefunden oder für Fragen? Alles klar, nix. Das hat was damit zu tun, in welcher Umgebung man ist. Wenn man mit heiligen Menschen vertrauten Umgang pflegt, dann hält man heilige Gewohnheiten. Und dieses Schweigegelübde der Mönche hat ganz viel damit zu tun. Dieses Schweigen ist das Lernen eines Lebensstils, heilige Dinge zu bewahren, sie nicht breitzureden. Wenn man sich aber angewöhnt hat, sich den Mund fußlich zu reden bei Leuten, die eh nicht hören, denn nur dort machst du das, dann kriegst du ganz schwer eine Klappe rein, wo es eigentlich halten müsste. Echt, das ist so. Und auch das, also ich sag mal, das ist eine Geschichte, die mich von Kind an sehr bewegt. Die wirklich die Gottesfurcht in mir immer wieder neu weckt. Eben, wie souverän Gott handelt. Er hat es gesagt und dann steht er auch dazu. Und da gibt es keine mildernden Umstände und sagt, naja, er ist ja von den alten Propheten verführt worden. Und da kann er nicht sagen, ja Gott, du hättest mich doch bewahren können vor diesem Lügner. Das zählt nicht. Hätte, wäre, wenn. Damit kann man schon im bürgerlichen Leben nicht viel anfangen. Im geistlichen überhaupt nicht. Wirklich, hätte, wäre, wenn, zählt nicht. Oder taugt höchstens zum Gericht. Jesus verwendet einmal den Konjunktiv. Ich habe dieses Vers, glaube ich, gestern schon zitiert. Hättest du doch gehört, also über Jerusalem meint, aber du hast nicht gewollt. Hättest du doch deine Zeit erkannt, genau. Hättest du doch deine Zeit erkannt, aber du hast nicht gewollt. Überall, wenn Gott mal den Konjunktiv, also die Möglichkeitsform anwendet, dann ist es richtig gefährlich. Aber wie gesagt, es ist schwierig in Situationen, wo du auf Leute triffst, die eben das Wort nicht hören. Dann bist du eh in der Versuchung, mehr zu sagen, als Not tut. Weil man denkt, und das ist gerade unter Gläubigen weit verbreitet, dass man denkt, man kann Menschen bequatschen, man kann niemanden bequatschen. Wenn einer auf das einfache Wort Gottes nicht hört, dann kannst du Kopfstände dabei machen und es ändert überhaupt nichts. Wirklich, es ist noch ein Wunderzeichen gegeben worden und trotz dieser Dinge macht der Mann weiter. Das muss man sich mal vorstellen. Bitte, bitte Gott, dass ich wieder den Arm rankriege. Wer macht das? Und trotzdem ist dieser König in seiner Gottlosigkeit fest. Und das, ihr Lieben, ist an sich eine gefährliche Situation für Propheten. Ich sage dir das mal, der prophetische Lebensstil ist dort was Schönes, wo du in ein Volk bist, was auf Gott hören will. Da gibst du dir die Samuel. Dann bist du ein angesehener Mann. Aber wenn du einen prophetischen Auftrag zu Leuten hast, die nicht hören wollen, bist du schon so gut wie tot. Da bist du der Letzte. Da bist du wirklich der letzte Hund. Ja, und deswegen die Frage von Tino gestern. Es ist wirklich so. Nicht die Person des Propheten entscheidet das, sondern die Person des Hörenden unterscheidet das. Sehr schön. Es ist unter Umständen lebensnotwendig. Also es ist nicht legitim und es ist nicht hilfreich und es ist kreuzgefährlich, mit Menschen, die sich festgelegt haben gegen Gott, weiter im Verkehr zu pflegen. Ich meine nicht, es ist überhaupt nicht gefährlich, mit Menschen zusammen zu sein, die Gott nicht kennen. Aber wenn sie gehört haben und ich zeuge gegen, also bezeuge das Evangelium, und sie wollen nicht hören, dann ist es immer gefährlich. Die ganze Bibel durch. Also nicht nur bei den Propheten des Alten Testaments, sondern auch bei den Heiligen des Neuen Testaments und bis in die heutige Zeit. Das ist wirklich eine Frage unseres Gehorsams, ob wir Gott mehr gehorchen als Menschen oder ob uns das Ansehen von Menschen bedeutsam ist. Und deswegen ist diese Stelle aus Galater 1 so wichtig, suche ich nun Menschen zu gefallen oder Gott? Vor dieser Frage wird jeder stehen, der das Wort Gottes zu verkündigen hat. Redet er das, was ihm Ansehen bringt und was gerade toleriert wird, oder redet er die Dinge Gottes, ich sage mal so, ohne Rücksicht auf Verlust. Das ist ein entscheidender Fall. Also für mich ist das ein Punkt, das gehört zum Charakter des Propheten. An diese Stelle nehme ich mal, um selber nochmal durch dieses Kapitel zu gehen und ein paar Dinge herauszugreifen, die von Bedeutung sind. Erstens. Siehe, ein Mann Gottes kam aus Juda auf das Wort des Herrn hin nach Bethel. Als Jerobeam auf dem Altar stand, um Rauchopfer darzubringen. Alleine der Umgang mit, also oder das Wohnen in den Zelten der Ungerechten, kompromittiert. Lot war ein Gerechter, so wird er bezeichnet. Lot, der Gerechte, den Gott dort rausrettet, so lange das Gericht zurückhaltend, bis er mit seiner Familie draußen ist und die Engel sagen, geh, denn solange du hier bist, können wir nichts tun. Und doch war er ein Mann, der zutiefst kompromittiert war. Alleine dadurch, dass er am falschen Platz war. Das, ich sag mal, das können wir uns gar nicht tief genug reinziehen. Deswegen sind solche Wohngruppen so was Besonderes. Ich sage mal wirklich, es sind Stätten Gottes. Das ist auch nicht immer alles leicht und einfach. Aber es ist nicht eine Stätte der Ungerechtigkeit. Das ist der eigentliche Grund, also die eigentliche Motivation, in Menschen zu rufen und zu sagen, geh mal für eine Zeit in so ein Haus. Einfach eine andere Atmosphäre zu haben unter Menschen, die Gott suchen. Das macht nämlich was mit einem. Ob, ich sag mal, ob man dann bei selber ein großer Mann Gottes wird oder nicht. Aber das macht was mit einem. Die hier aus der Mitarbeiterschaft sind, was wir in den Häusern schon für eine Chaoten hatten, die sich hier für eine Zeit beruhigen konnten. Das ist erstaunlich, ja. Die haben nie auch nur einen Schritt hin zu Jesus gemacht, aber alleine die Gegenwart Gottes in den anderen Gläubigen hat den stabilisierenden Charakter für Leben. So hat auch die Gegenwart Ungläubiger einen destabilisierenden Einfluss auf unser Leben. Das ist ganz wichtig. Also das müssen wir wissen, dass diese Zusammenhänge sind und dass auch die Brauchbarkeit eines Menschen für das Werk Gottes ein Stück damit zusammenhängt, wo er lebt. Es ist ein Mann Gottes aus Juda, der ist am richtigen Ort. Also Juda und Benjamin waren die beiden Stämme, die richtig geblieben sind. Bei allen Fehlern, die Rehabiam gemacht hat. Es waren die Stämme der Verheißung, die an dem Ort Gott angebetet hatte, wo er gesagt hat, dass er angebetet werden will, nämlich in Jerusalem. Sie waren eine jämmerliche Minderheit und trotzdem ging von dort aus das Wort Gottes. Und das müssen wir für uns beachten, auch bis heute. Deswegen